Es gibt ja mittlerweile Statistiken für fast alle Themen, mit denen sich Menschen in irgendeiner Form beschäftigen können oder konfrontiert werden. Und ich bin jetzt die Tage auf eine Statistik gestoßen, die sich damit beschäftigt, wie viel Zeit im Leben warten wir eigentlich auf etwas? Und zumindest für Deutschland haben die Statistiker ausgerechnet, im statistischen Mittel wartet der Deutsche, was schätzt ihr?
Viele Stunden, 5 Jahre im Leben.
Du hast heimlich auf meinem Bildschirm geschaut. Exakt das haben sie herausgefunden. Wir verbringen in unserer durchschnittlichen Lebenszeit 5 Jahre mit Warten. Ich habe diese Woche einen persönlichen Eindruck nochmal davon bekommen, wie das so mit dem Warten ist. Ich hatte 2 Arzttermine, ne, 3 sogar. Und bei 2 von diesen 3 Arztterminen musste ich jeweils 1 Stunde warten, obwohl ich einen Termin hatte. Da ich als Unternehmensberater tätig bin, habe ich kurz überlegt, ob ich denen mal ein Zeitmanagement-Seminar empfehlen soll. Dass man nicht so lange warten muss. Ich habe es mir dann verkniffen. Aber warten kann lästig sein. Und die spannende Frage ist, worauf warten Menschen? Und das kann sehr unterschiedlich sein. Menschen, die lebensgeschichtlich gerade viel Leid und viel Not erleben, warten auf etwas völlig anderes als Menschen, denen es gerade gut geht. Das soll es übrigens auch noch ein paar geben, denen es gut geht. Und die spannende Frage ist, worauf wartet ihr? Worauf warte ich? Und was geschieht, wenn das Warten ein Ende hat? Und was geschieht besonders dann, wenn das Ende des Wartens völlig anders aussieht, als man sich das erhofft und vorgestellt hat? Da hat eine junge Frau in ihrer Schwangerschaft 9 Monate auf die Geburt ihres Kindes gewartet. Und mit ihr Ehemann und ihre ganze Familie. Um dann am Ende der Schwangerschaft zu erleben, dass der Säugling im Mutterleib stirbt und nicht lebend auf die Welt kommt. Und damit hat das Warten ein völlig anderes Ende als das, was alle am Verfahren Beteiligten sich vorgestellt und gewünscht und erhofft haben. Und wofür auch sind Christen, wofür auch die Menschen regelmäßig zu Gott gebetet haben, dass die Schwangerschaft komplikationslos verläuft und dass das Kind gesund auf die Welt kommt. Was macht das mit uns, was macht das mit Menschen, wenn das Warten mit einer Enttäuschung endet? Wenn das nicht eintritt, worauf die Menschen gehofft haben. Zacharias, ein Priester, hat zusammen mit seiner Frau möglicherweise oder wahrscheinlich ein Leben lang darauf gewartet, Kinder zu bekommen. Und sie sind alt geworden und kinderlos geblieben. Und dann ist dieser Zacharias im Tempel, er ist Priester, versieht seinen Tempeldienst. Und dann kommt ein Engel und sagt ihm: Zacharias, du wirst Vater werden. deine Frau wird einen Sohn bekommen. Und dann kriegt Zacharias auch noch ein bisschen was erklärt, was das mit dem Sohn auf sich hat. Und obwohl er ein alter, frommer, ein alter religiöser Profi ist, zweifelt er. Er glaubt das nicht. Und er wird daraufhin in verbale Quarantäne gesteckt. Er bleibt 9 Monate stumm. Kann 9 Monate lang nicht mehr reden. Er hat, wenn ihr so wollt, 9 Monate Berufsverbot. Weil zur Ausübung seines Dienstes gehörte eben auch das Reden. Und das ging dann nicht mehr. Und seine Zweifel haben sich wahrscheinlich spätestens dann gelegt, als Elisabeth tatsächlich schwanger war. Also die haben ja damals noch keine Schwangerschaftstests gehabt, zumindest nicht, dass ich wüsste. Aber es soll ja so einen Punkt in der Schwangerschaft geben, wo das unübersehbar ist, dass jemand schwanger ist. Und was mag in dem Zacharias dann abgegangen sein? Was mag er alles überlegt haben? Zacharias hat es dem Lukas wahrscheinlich nicht verraten und auch keinem anderen, deshalb steht es im Lukas-Evangelium auch nicht. Aber nachdem sein Sohn auf die Welt gekommen ist, gibt es noch ein ganz kurzes Techtelmechtel in der Verwandtschaft, wie das Kind denn heißen soll. Und Elisabeth hat schon mal gesagt, hat schon mal den Namen Johannes in den Raum gestellt. Und dann hat die Verwandtschaft den Kopf geschüttelt und hat gesagt, geht gar nicht. Der muss heißen wie sein Vater. Das ist Sitte. Das macht man so. Das ist Gewohnheit. Also der muss Zacharias heißen. Und dann nimmt Zacharias ein Tontäfelchen und schreibt auf dieses Tontäfelchen den Namen Johannes. Und allerspätestens zu dieser Zeit, allerspätestens in diesem Moment, hat er sich offensichtlich in dieses Thema eingekauft. Und hat seinen Sohn Johannes dankbar in Empfang genommen. Und seine Antwort darauf ist der sogenannte Lobgesang des Zacharias. In der katholischen Kirche auch als Benediktus bekannt. Und sein Vater Zacharias, also der Vater von Johannes, sein Vater Zacharias wurde vom Heiligen Geist erfüllt, weissagte und sprach: Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk und hat uns aufgerichtet ein Horn des Heils im Hause seines Dieners David, wie er vor Zeiten geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten, dass er uns errettete von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen. Und Barmherzigkeit erzeigte unseren Vätern und gedächte an seinen heiligen Bund, an den Eid, den er geschworen hat, unserem Vater Abraham uns zu geben, dass wir erlöst aus der Hand der Feinde ihm dienten ohne Furcht, unser Leben lang in Heiligkeit und Gerechtigkeit, vor seinen Augen. Und du, er wendet sich an Johannes, und du, Kindlein, wirst Prophet des Höchsten heißen. Denn du wirst dem Herrn vorangehen, dass du seinen Weg bereitest. Und Erkenntnis des Heils gebe seinem Volk in der Vergebung ihrer Sünden. Durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, durch die uns besuchen wird das aufgehende Licht aus der Höhe, auf das es erscheine denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes, und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. Katholiken, die den Tag mit dem Benediktus, also mit dem Lobgesang des Zacharias beginnen, kennen diesen Text auswendig. Protestanten, Freikirchler und, wenn sie nach der sogenannten Perikopenreihe leben. Also die Perikopenreihe ist eine Sammlung von Predigtexten, von Bibeltexten, verteilt über 6 Jahre. Gibt für jeden Sonntag einen vorgeschlagenen, vorgeschriebenen Bibeltext. Und die stehen dann in dieser sogenannten Perikopenreihe. Und Protestanten, wenn sie nach der Perikopenreihe leben, nehmen diesen Text alle 6 Jahre zur Kenntnis. Welch ein Unterschied. Und ich habe mich gefragt, womit fangen wir, womit fängst du, womit fange ich meinen Tag an? Benediktus wird jeden Tag seit dem 17. Jahrhundert in Klöstern als Morgengebet gebetet oder gesungen. Der Tag fängt an mit "Gepriesen sei der Herr". Unabhängig davon, wie die Nacht war, unabhängig davon, wie die Tage zuvor waren, ob die Tage gut waren oder schlecht waren, ob in den Tagen Leid erlebt wurde oder ob die Tage Anlass gaben zur Freude. Gepriesen sei der Herr. Das ist der erste Satz des Zacharias, nachdem er wieder reden kann. Nachdem seine verbale Quarantäne aufgehoben ist. Und wenn man sich mit Zacharias beschäftigt, dann kann man ihm 2 Titel geben. Auf der einen Seite den Titel der Priester, der Glaubensprofi. Auf der anderen Seite wohl offensichtlich aber auch den Titel der Zweifler. Und wie viele Ähnlichkeiten, unabhängig unserer Professionalität in Theologie und in Glaubensfragen, wie viele Ähnlichkeiten haben wir mit dem Zacharias? Wie ist bei uns das Verhältnis von Glauben und Zweifeln? Und wie stark hindern uns möglicherweise unsere Zweifel, die wir je und je haben und die mehr als menschlich verständlich sind, wie oft hindern uns unsere Zweifel daran, den Tag mit diesem Satz zu beginnen, gepriesen sei der Herr. Gepriesen sei der Herr ist nichts anderes als der Glaubensausdruck an die Verheißungen Gottes. Also wenn man sich exegetisch das anschaut, was Zacharias da macht, er macht einen Schnelldurchlauf durch das gesamte Alte Testament. Er zitiert in seinem Lobgesang die unterschiedlichsten alttestamentlichen Stellen, die alle etwas damit zu tun haben, dass Gott seine Verheißungen erfüllt. Und die Erfüllung dieser Verheißung sieht Zacharias offensichtlich auch in der Geburt seines Sohnes Johannes. Und deshalb gepriesen sei der Herr. Womit stattest du in den Tag? Womit statte ich in den Tag? Johannes der Täufer, die 2. Person, um die es in diesem Lobgesang geht, der unangepasste Bußprediger. Also man muss ja mit Parallelen vorsichtig sein in den heutigen Tagen, dass man mit seinen Parallelen nicht missverstanden wird und in die verkehrte Schublade gesteckt wird. Aber ein ungepasster Mensch ist er offensichtlich gewesen. Der sich übrigens auch nicht gescheut hat, sich mit Herodes anzulegen. Der nur eine Mission hat und alles in seinem Leben dieser einen Mission unterordnet. Und seine Mission ist, auf Jesus, den Retter von Sünde und Tod, hinzuweisen. Also es gibt ja viele Menschen und auch viele Christen, wenn sie die Bibel lesen, dann gehen sie über die Bibelstellen, wo es um Sünde und um Tod geht, relativ zügig hinweg. Das scheint für viele Menschen ein eher unangenehmes Thema zu sein, mit dem sich Menschen nicht gerne beschäftigen wollen. Aber zu verstehen, warum Gott in Jesus Mensch wird, macht es notwendig, sich auch mit diesem Aspekt unseres Lebens auseinanderzusetzen. Zur Kenntnis zu nehmen, was da auch im Lobgesang thematisiert wird, dass Menschen in der Finsternis sitzen und im Schatten des Todes. Und dass das aus der Sicht Gottes die menschliche Realität beschreibt. Weshalb er, Jesus, als den Retter von Sünde und Tod in diese Welt schickt, um Licht in diese Finsternis zu bringen. Und manche Dinge können wir, glaube ich, nur verstehen, wenn wir sie in ihrer Dualität, in ihrer Polarität wirklich wahrnehmen. Wer keine Trauer kennt, wer keinen Schmerz kennt, wird mit Freude nicht viel anfangen können. Und umgekehrt. Wer Freude nicht kennt, wird auch mit Trauer nicht viel anfangen können. Beide bedingen einander, um zu verstehen. Und so bedingt dieses Gegenüber von Licht und Finsternis, von Schuld und Sünde auf der einen Seite und Erlösung auf der anderen Seite, so bedingen sich diese Dinge, um tatsächlich zu verstehen, worum es geht, dass Gott selbst in Jesus Mensch wird. Um zu verstehen, dass dieser Jesus die menschgewordene, barmherzige Liebe Gottes ist. Das aufstrahlende Licht aus der Höhe, um uns zu leuchten, die wir in der Finsternis sitzen und im Schatten des Todes. Und um unsere Schritte auf den Weg des Friedens zu lenken. Vielleicht tut uns das gut in dieser Adventszeit, mit der durch die äußeren Rahmenbedingungen, zumindest zum Teil erzwungenen Entschleunigung, das nochmal neu für uns durchzubuchstabieren. Uns neu darauf einzulassen. Und uns auch zu fragen, was heißt das denn? Ganz konkret und ganz praktisch. Wenn unsere Schritte auf den Weg des Friedens gelenkt werden. Zacharias und Johannes, zwei Gottesmänner zwischen Glauben und Zweifeln. Bis dahin, und das kann man, wenn man sich mit der Lebensgeschichte von Johannes nochmal beschäftigt, bis dahin, dass Johannes, Matthäus 11, Vers 3, obwohl er viel gepredigt hat über diesen Jesus, obwohl er viele Leute getauft hat und viele, viele, viele Menschen auf diesen Jesus hingewiesen hat, als er dann im Gefängnis sitzt und hört von diesem Jesus, und es löst bei ihm eine Frage aus, deren Wurzel der Zweifel ist. bist du, der da kommen soll? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Also bei euch mag das alles ganz anders sein. Ich kann das gut nachvollziehen. Wenn ich in mein Leben schaue, dann ist das Gott sei Dank kein regelmäßiger Wechsel, aber es ist immer wieder dieser Wechsel zwischen Glauben und Zweifel. Es ereignet sich immer wieder, dass bestimmte Dinge, bestimmte Themen bis hin zu eigenen Unzulänglichkeiten, mit denen ich dann hin und wieder ganz unbarmherzig konfrontiert werde, dass ich diese Dinge als Zweifel zwischen Gott und mich schieben. Bist du wirklich der lebendige Gott? Ist Jesus wirklich die Lösung aller Probleme? Ist Jesus tatsächlich der Retter und der Heiland, um diese biblische Terminologie zu benutzen? Es gibt vieles, was uns zweifeln lässt. Angefangen von uns selbst, bis hin all zu den Dingen, die wir erleben. Ich habe gestern in einem Meeting mit internationalen Freunden in dem Netzwerk für Frieden und Versöhnung, zu dem ich gehöre, im Blick auf einen Bibeltext, über den ich kurz gesprochen habe, gesagt, Wiederholung ist die Mutter des Lernens und Wiederholung ist die große Schwester des Verstehens. Deshalb nochmal, es gibt vieles, was uns zweifeln lässt. Es gibt einen, es gibt eine Person, es gibt einen, der uns glauben lässt. Ich liebe diese Stelle aus dem Hebräerbrief. Lasst uns nun aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und um den einen ging es in letzter Konsequenz auch im Lobgesang des Zacharias. Johannes, er wird mir das hoffentlich posthum nicht übel nehmen, war nur Mittel zum Zweck, nämlich hinzuweisen auf den einen. Um den einen geht es im Advent und an Weihnachten. Es geht um Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Mir ist in diesen Tagen nochmal der Dezemberpsalm von Hans-Dietrich Hüsch über den Weg gelaufen. Und er hat für mich auf dem Hintergrund auch meiner eigenen Covid-Geschichte und dem, was um Corona herum läuft, nochmal neu inspiriert. Mit fester Freude laufe ich durch die Gegend. Mal durch die Stadt, mal meinen Fluss entlang. Jesus kommt, der Freund der Kinder und der Tiere. Ich gehe völlig anders, ich grüße freundlich. Möchte alle Welt berühren, mache dich fein, Jesus kommt. Schmück dein Gesicht, schmücke dein Haus und deinen Garten. Mein Herz schlägt ungemein und macht Sprünge. Mein Auge lacht und färbt sich voll mit Glück. Jesus kommt. Alles wird gut. Advent heißt schlicht und einfach, Jesus kommt. Alles wird gut. Warten auf Godot oder warten auf ein Heilmittel und warten auf eine Impfung haben eine gewisse Ähnlichkeit. Wir warten auf Menschen, siehe Godot, und wir warten auf menschliche Möglichkeiten, Heilmittel und Impfung. Warten auf Jesus heißt für mich, warten auf den einen Menschen, der Gottes Frieden und Versöhnung in eine friedlose, unversöhnte und virusverseuchte Welt gebracht hat. Lebensgeschichtlich an vielen Stellen gegen den Augenschein. Aber das ist das Zeugnis des Neuen Testamentes. Und deshalb will ich auch diese Adventszeit schlicht und einfach und wenn es sein muss, auch mit Maske, aber mit fester Freude durch die Gegend laufen. Weil Jesus kommt und weil alles gut wird. Jesus, du Anfänger und Vollender meines Glaubens, ich glaube, hilf meinem Unglauben, auch in dieser Adventszeit. Amen.